Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 1. Dezember 2011 ist Werner Levin. Immer am 1. Donnerstag und Mittwoch Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Treff 88,0. Wir begrüßen Sie, liebe Hörer und Hörer, recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Hier im Studio sind heute René Philipp, Stefan Wolfgruber und Werner Levin. Leider ist unser hervorragender Mitstreiter sehr, sehr viel über die Esperanto, über das Esperanto-Land weiß. Heute leider verhindert, er ist krank und von dieser Stelle aus grüßen wir ihn recht herzlich und wünschen ihm gute Besserung. Ja, gute Besserung. Ja, liebe Hörer und Hörer, unsere heutige Sendung, dort geht es wieder um das Esperanto-Land allgemein und wir wollen dann auch etwas zur Esperanto-Geschichte in der zweiten Hälfte sagen. Und zwischen den einzelnen Beiträgen, so nach ungefähr 7 bis 8 Minuten, gibt es dann immer wieder eine Musik. René, was hast du heute für Musik ausgesucht?
Ich habe die Pulis.
Aha.
Jo.
Mal was anderes, ja, gut.
Mit Weihnachtsliedern.
Ach, wie schön.
Man kommt immer zu haben.
Ja. Ja, das ist gut. Also, ich schlage vor, René, wir beginnen erstmal wieder bei unserem Verein und bei unserem Landesverband. René, ich war ja beim letzten Mal bei unserer Veranstaltung des Landesverbandes nicht mit nach Güstrow. Warst du da mit?
Ich war da, ja. Es waren insgesamt 15 Leute da, Stefan war auch da, aus dem gesamten Landesgebiet und auch aus Prenzlauer. Wir haben uns beschäftigt mit den Aktivitäten der letzten Monate oder von diesem Jahr und was wir so nächstes Jahr machen wollen. Und dann waren wir nach dem Mittagessen im Stadtmuseum, das ist gleich neben dem Schloss dort, und haben uns ein bisschen führen lassen durchs Museum. Und am Schluss haben wir uns eine Fahne angeguckt, die wurde wieder entdeckt in der Sammlung vom Museum. Die stammt nämlich aus den 30er Jahren, aus der Sowjetunion damals. Die hat also eine kleine Weltreise hinter sich. Da stand auch was auf Russisch drauf.
Ich habe ja inzwischen auch sowieso davon erfahren, weil Werner Pfennig darüber den Bericht ins Netz gestellt hat und mit zwei Fotos von der Fahne. Und kann auch nur sagen, weißt du, aus welcher Stadt sie ist?
Irgendwie was Zweiteiliges.
Ja. Ich weiß es. Das ist Krasnisolin.
Ah ja, genau.
Und das heißt Rotsolin. Ne?
Ja. Rotsolin. Was heißt Solin? Ist das salzig oder was?
Ne, der Name der Stadt.
Sol ist doch Salz. Dann ist
Sulin.
Mit U.
Ja. Ja. Und die Stadt, ich habe mal, wie heißt das, die SAP-Karte im Internet aufgerufen. Russland aufgerufen und Krasnisolin eingegeben und habe es auch bekommen. Die gibt es. Das ist eine mittlere Stadt im Süden von Russland. Ziemlich dicht an der Grenze zur Ukraine. Rostower Rajon oder Bezirk, im Rostower Bezirk, und es liegt nordöstlich vom Schwarzen Meer und auch nordöstlich vom Asowschen Meer. Das sind zwei, ein großes und ein kleines Meer, und in der Nordostrichtung liegt dann Krasnisolin, vielleicht 100 bis 200 Kilometer. Und Die standen also immer noch so, wie sie auch vor 60 oder 80, vor 80 Jahren mit demselben Namen.
Ja.
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 Ich habe ja auch aus dem Bericht von Werner Fennig gelesen, dass es damals einen Wettbewerb gegeben hat zwischen, glaube ich, zwischen Jugendgruppen des kommunistischen der Arbeiterjugend aus Mecklenburg und aus Krasnysolin. Und die mecklenburgische Gruppe hat wohl den Wettbewerb gewonnen und hat dafür ist mit einer Fahne ausgezeichnet worden. Im Text steht irgendwo von früher, dass es eine grüne Esperanto-Fahne ist, das hat aber nicht gestimmt, das habt ihr jetzt gesehen. Ne?
Ja,
denn die Fahne war rot und es war eine richtige Sowjetfahne.
Ja.
Auf der Vorderseite und auf der Rückseite war ein Zitat von Stalin eingestickt. Ne?
Ja.
Ja. So habe ich das bei Werner Fennig im Bericht gelesen. Und diese Fahne ist dann auch über die Nazi-Zeit hinweg gerettet worden. Derjenige, der sie hatte, hat sie dann irgendwie ins Versteck gebracht, hat sie unter die Kleidung gewickelt und woanders hingetragen. Ja, und nach dem Krieg ist sie in Güstrow auch wieder ausgepackt worden und sogar öffentlich gezeigt worden. Ne? Ist euch das auch gesagt worden? Das steht alles in dem Bericht.
Sie war dann wieder aufgetaucht.
Ja, ist wieder aufgetaucht, weil der Bürgermeister, nämlich anders hängt damit zusammen, auch ein Esperanto-Freund war damals. Das ist also der, wie weit sind wir so in der Zeit?
Ja, bei 6,5.
Naja, ein bisschen könnten wir noch erzählen. Hast du noch anderes aus Güstrow zu berichten?
Das mit der Fahne war der Höhepunkt.
Ja, natürlich ist das der Höhepunkt. Und ich habe mich auch gewundert, Werner hat sich auch gewundert, dass die ja sofort geantwortet haben und auch die Fahne gefunden haben. Ne? Die haben also eine sehr gute Registratur in ihrem Archiv.
Und die Fahne ist immer noch vorhanden, obwohl das Museum schon einen vierten Standort hat. Die müssen also vor ein paar Jahren umgezogen werden.
Ja, naja, wenn die Stadt das ordentlich macht, dürfte sie eigentlich auch nichts verloren gehen. Und es ist ja natürlich auch wichtig, dass sie in den Wirren des Krieges nicht verloren gegangen ist, sondern die Zeit überstanden hat. Ja, wir treffen uns, können wir nochmal sagen, die Esperanto-Freunde des Landes Mecklenburg-Vorpommern treffen sich jedes Jahr einmal im November in Güstrow, um Probleme und organisatorischen Ablauf im Land zu klären und zu besprechen. Und das sind dann die entsprechenden Tage, an denen wir auch dann immer nachmittags ein bisschen Kultur oder Spaziergänge in Güstrow machen. Wir waren ja auch schon mal im Barlach-Park und im Barlach-Museum, ne? Waren wir auch schon.
Ja,
wir waren. Und haben auch schon mal einen Stadtrundgang gemacht, haben uns bestimmte historische Sachen angesehen. Das ist also ein jährlicher Termin der Esperanto-Freunde von Mecklenburg-Vorpommern. Und?
Ja, jetzt machen wir Musik.
Ja, machen wir Musik.
Der Titel heißt,
jetzt sind wir ja gespannt auf...
Dass das ein Weihnachtslied von den Kudis ist.
Ja, dann
werden wir mal die Leute uns überraschen lassen.
Ne? Ja.
Ja.
Liebe Hörer und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0 und wir sind heute zu dritt im Studio und berichten über das Esperanto-Land. Also was passiert bei uns zum Beispiel hier in Brandenburg, in Mecklenburg überhaupt oder in unserer Nähe, wo nehmen wir daran teil? Und René, du hast doch noch Informationen. Im Dezember ist unsere nächste Veranstaltung gemeinsam mit Berlin und Brandenburg in Berlin. Ne?
Genau.
Was ist das eigentlich für eine Veranstaltung?
Mitte des Monats ist das Samhoffest. Das ist einmal im Jahr, und zwar genau im Dezember. So ungefähr um den 15. drumherum.
Mhm.
Man legt das aber immer auf das nächste Wochenende.
Und warum um den 15.?
Weil am 15. Dezember 1859 der Geburtstag von Herrn Samhoff war, der das Esperanto mal begründet hat.
Ja, gut. Und willst du auch dahin fahren oder fährst du mit? Oder?
Geht, ja. Mhm. Also das Treffen ist am Sonntag, den 17. Dezember, ab wie viel Uhr geht es da los?
Ich glaube 17:30 oder so, ne?
Das Treffen ist nachmittags oder abends.
Ja.
Aber die Brandenburger fahren ja schon per Zug. Die sind eher los.
Ja.
So, mal also 10 Uhr oder sowas.
Das ist das Treffen. Das ist in Berlin.
Ja, was sagt das? So um 10, 11 Uhr sowas geht dazu los.
Okay, ja, gut. Und worum geht es?
Hier steht, 10.31 Uhr fahren die Brandenburger los, ohne umsteigen.
Ach, das brauchen wir nicht. Das braucht keiner wissen. Ja. Was passiert eigentlich immer auf solchen Samenhoffest?
Also verschiedene Dinge. Vorträge, ein bisschen was Kulturelles, also da sind meist auch welche. So,
ja.
Sehen, wer da was singt oder so. Fäuser war der Begründer von der Smart Wikipedia da und hat was erzählt.
Ja, dann gibt es natürlich die, soll man sagen, die obligatorischen Sachen auch am Rande, nämlich was zu essen und zu trinken. Und Buchbazar gibt es auch immer, ne? In der Regel.
Ach so, ja, stimmt. Es gibt immer, da stellt immer einer seine Bücher hin und aus seinen großen Koffern verkauft einen
Teil. Da kann man, na klar, da kann man eben alte oder neue Esperanto-Sachen kaufen. Wenn man möchte.
Es sind auch CDs dabei,
ja.
Wenn die Musiksammlung mal wieder ein bisschen
soll. Und das ist immer, habe ich zuerst gesagt, Berlin, Brandenburg, die haben sich, glaube ich, zu einem gemeinsamen Verband zusammengeschlossen. Ne? Die machen das gemeinsam. Da kommen dann natürlich auch Gäste, wenn es geht, auch manchmal internationale Gäste. Ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal da war, waren polnische Delegationen da, waren die nicht sogar aus
Vladivostok? Außerhalb war das Treffen mit dem Pol zusammen.
Ja, aus, wo war Samhoff geboren? In
Białystok.
Waren die nicht aus Białystok? Und die haben Bücher für eine neue Bibliothek gesucht und die haben sie von uns auch bekommen, ne?
Nee, das ist schon länger.
Ach so, gut. Naja. Na gut, ich mache also das nächste. Das war genug vom Samhoff-Fest in Berlin, das im Dezember mal stattfindet. Ich habe mehrere Mails von Werner Fennig bekommen und der hat auch auf einmal darauf hingewiesen, dass das neue Werder Saxophono wieder erschienen ist. Da möchte ich etwas draus zitieren. Werder Saxophono ist ein Informationsblatt, heißt eigentlich übersetzt das grüne Saxophon des Sächsischen Esperanto-Verbandes und der anderen Esperanto-Freunde in Sachsen. Dort beschreibt, und nach dem Text ist es wahrscheinlich, dass es ein Geistlicher ist, Hubertus Schweitzer aus Dresden beschreibt dort mal über seine Teilnahme am Esperanto-Weltkongress in Kopenhagen. Ist das richtig? War das Kopenhagen?
Ja?
Ja. Und ich möchte Ihnen mal, damit Sie eine kleine Vorstellung bekommen, was eventuell alles noch außer diesem hier auf dem Weltkongress passieren kann, muss man sich denken, aber dies passiert auf alle Fälle, was er hier beschreibt. Mein Sommerurlaub 2011 in Kopenhagen war ich auf dem Esperanto-Weltkongress, traf Freunde aus aller Welt, hörte mit 1.500 Teilnehmern Vorträge und hielt selber einen, wie Natur und geistesgemäß Körper und Seele zu heilen. Es ist begeisternd, sich mit Menschen von über 60 Ländern verschiedener Muttersprachen in einer einzigen gleichberechtigt und leicht zu unterhalten, auf Esperanto eben. Leitthema des Weltkongresses war der Dialog für eine bessere Welt. Als Beispiel, was da so passiert ist. Ein dänischer Gymnasiallehrer hielt gleich drei Vorträge über die religiös-moralische Bedeutung von Hans Christian Andersen. Über die dänischen Physiker Niels Bohr, Ole Rømer, Hans Christian Ørsted, der die elektromagnetische Kraft entdeckt hat, und Andersen und der Physiker Niels Bohr, Quantenphysik, und der Rømer war Entdecker der Lichtgeschwindigkeit. Und dann noch über die Kosmologie des Martinus, da weiß ich alle nicht, was das ist. Ein anderer Pastor sprach über die Religion der Wikinger. Der italienische Professor Astori über das religiöse und humanistische Motiv im Esperanto und seinem Begründer Samenhof. Ein brasilianischer Theologieprofessor philosophierte über das Schicksal von Selbstmordern. Ein japanischer Theologe führte in die Theorie der Religionen ein. Damit habe ich nur einige Vorträge genannt, die ich selbst mitstenografiert habe. Neue Esperanto-Bücher gab es auch im Esperanto-Bücherdienst. Ich habe 3 davon, habe ich mir selber gekauft. Und dann hat er noch aufgeführt, aber das ist nicht mehr so interessant. Natürlich war ich auch in der schönen Stadt in Kopenhagen, das wunderbare Thorvaldsen-Museum zu erleben. Geschlafen habe ich stadtnah auf dem Camping bei Fischersdorf Dragør am Meer. Die nächste Station bei meinem Sommerurlaub war dann die Esperanto-Stadt, Herzberg am Harz, wo wir genau 25 Kollegen aus China, Korea, Litauen, Polen, Russland, Spanien und Ghana, den Niederlanden und natürlich auch aus Deutschland, das 25-jährige Bestehen von Internacia Naturcuratia Associo feierten. Kannst du das mal übersetzen, René? Ganz einfach, das internationale Naturheilkundevereinigung. So, wo war ich denn nun? Mit 10 Vorträgen und kurzen Seminaren ist das durchgeführt worden. Zum Schluss nochmal der Name. Hubertus Schweitzer aus Dresden hat berichtet im Werder Saxophono über seinen Sommerurlaub, gleichzeitig Teilnahme an 2 Esperanto-Veranstaltungen. Und möchte ich nochmal darauf hinweisen, haben Sie gehört? Herzberg am Harz, die Esperanto-Stadt, so nennt sie sich offiziell.
Ich habe hier auch was gefunden von einem kleinen Treffen, das sich wohl regelmäßig wiederholen soll, in Berlin. Das ist mehr oder weniger im Info ein unregelmäßiges Treffen von mehreren Leuten, die dazu Lust haben. Bei fröhlichen, bei guter Stimmung trafen sich da welche, die Esperanto aktuell Nummer 5 berichtet. Also 1, 2, 3 Leutchen, dann sehe ich hier auf dem Foto, da muss ja noch ein 4. gewesen sein, der fotografiert hat. Ne? Und sie wollen dieses Treffen wohl dann fortsetzen. Und hier ist noch weiter hinten was anderes, und zwar über unser Heft. Unser Feldlager, was einmal im Jahr ist, das ist immer meistens Juli, August, das fand dieses Jahr vom 30. Juli bis 6. August statt. Und war das 34. Mal. Bernhard hat sich hier geirrt. Es waren 89 Gäste, einschließlich Kinder, aus Deutschland, Schottland, Ukraine, Niederlande und der Schweiz anwesend. Und nächstes Jahr ist das Treffen wieder, und zwar vom 21. bis 29. Juli 2012. Hoffentlich scheint auch schön die Sonne. Informationen zu diesem Treffen findet man im Internet unter www.esperanto-nw.de/seft und so weiter. Machen wir jetzt Musik?
Ja.
Ja, das ist eine gute Idee. Dann lassen wir die Pudis das nächste Weihnachtslied singen.
niemals verlieren. In heiligen Zeiten, wo Träume oft erfrieren, manchmal muss man leben neu polieren. Merry Christmas.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, Sie hören auf MB Radio Treff 88,0 die Esperanto-Welle, eine Sendung des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Im Studio sind heute René, Werner und Stefan. Und René hat noch einige Informationen in Esperanto-Zeitschriften gefunden, die er gerne Ihnen bekannt geben möchte.
Ja, vorhin waren wir beim Landesverband und beim Deutschen Verband und jetzt sind wir schon international. Und in der neuen Zeitschrift von Esperanto Revue von Dezember, also die war heute im Briefkasten, steht was drin über den 97. Weltkongress. Dieser findet nächstes Jahr vom 28. Juli bis 4. August in Vietnam statt.
Ostasien wieder, ja.
Ja, diesmal ist wieder Asien dran. Dieses Jahr war ja Europa dran. Also das wechselt jährlich zwischen den Kontinenten, damit die Esperantisten mal ein bisschen umherreisen können.
War nicht gerade im vergangenen Jahr oder vor 2 Jahren auch einer dort? Oder war das nur der asiatische Kongress?
Das war der asiatische. Ja, das war der asiatische. Ja, ja. Die Kongress, es ist ja nicht nur ein Kongress, es sind ja immer viele. Und jetzt habe ich noch was anderes gefunden, das betrifft den Kongress von den europäischen Esperantisten. Immer wenn der Weltkongress außerhalb von Europa ist, machen die europäischen Esperantisten eigenen internationalen Kongress, also einen europäischen Kongress, und den soll nächstes Jahr der irische Minister für Europaangelegenheiten eröffnen.
Aha.
Steht hier groß für einen ganzen Einseiteartikel. Ja, der Kongress ist im Juli, also könnte sein, dass sie sich hier überlappen. Ne? Hast du noch was?
Hast du nicht noch eine zweite Sache? Ich sag mal nochmal, weil du gerade auch Europa mit erwähnt hast, die Esperanto-Freunde, die dann gerne an solchen Kongressen wie weit entfernt, zum Beispiel in Asien, stattfinden, die organisieren sich schon ein Jahr vorher, habe ich schon mal gehört, und sie suchen sich eine Möglichkeit aus, wie sie in einer Gruppe gemeinsam am günstigsten und am billigsten dorthin reisen. Und bei einem der asiatischen Kongresse, ich glaube im vergangenen Jahr, wie schon öfter mal, haben sie sich dann etwas ausgesucht und sind mit der Transsib dann durch Russland, Sibirien gefahren, dann durch die Mongolei.
Die haben ihre Tage, ne?
Ja, die sicher. Durch die Mongolei und dann in das entsprechende Land. Vielleicht haben sie auch in der Mongolei in Ulaanbaatar getroffen. Jedenfalls war das auch weit hinten in Asien. Und da gibt es dann so eine große Gruppe, die sich organisiert und dann gemeinsam solche Touren unternimmt. Und das finde ich ausgezeichnet.
Ja, vielleicht ist ja nächstes Jahr auch wieder so eine Weltreise durch Russland.
Ja.
Ich war aber bloß noch nicht von Berlin. Hast du da von Berlin? Nee, ne?
Nein.
Aber das wäre ja sinnvoll, denn Vietnam ist ja auch nicht so lange.
Ja, Stefan, kannst du schon etwas zu den Regeln sagen? Bist du soweit?
Ja, ich bin soweit.
Gut.
Achso, du weißt Esperanto.
Ich hoffe, ich langweile nicht, wenn schon wieder von den Esperanto-Regeln gesprochen wird. Also, Esperanto hat nur einen Artikel, das heißt ein Geschlechtswort. Das heißt, man unterscheidet also nicht zwischen männlich, weiblich, sächlich und man unterscheidet auch keine Fälle.
Und keine Einzahl und Mehrzahl.
Einzahl und Mehrzahl, ja. Mhm. Und die zweite Regel ist, dass dass die Hauptwörter mit O enden, also Vino, der Wein, Strato, die Straße, Auto, das Auto, Elektro, das ist Elektro, dieses Wort ist bei uns ein Eigenschaftswort, mehr oder weniger, dass man sagt Elektroherd oder sowas, und in Esperanto heißt das der Strom eigentlich im Wesentlichen. Es gibt ja auch dann das Elektrono, das ist das Elektron, und Elektroniko, das ist die Elektronik.
Mhm.
Und bei den Eigenschaftswörtern endet das mit A. Das heißt, alle diese Endungen, die bei uns also ich und ich und lich und ich und so weiter heißen, die sind abgeschafft und das geht einheitlich mit der Endung A. Also Blua ist blau, Ronda ist rund und dann Elektra heißt dann entsprechend elektrisch.
Mhm.
Also strommäßig eigentlich.
Ja, da habe ich also einen Wortstamm, den ich durch die Endung verändern kann, ne?
Ja, mit dem Telefon kann man es so schön machen. Telefono ist also der Apparat und Telefona ist Telefona Babilado, das telefonische Gespräch. Mhm. Dann ich rufe dich telefonisch an,
ja.
Heißt es dann Telefone, weil mit der E-Endung die Umstandswörter, die abgeleiteten Umstandswörter bezeichnet werden.
Gut.
Und dann, also mit E enden die Umstandswörter, das ist dann die vierte Regel. Also rapida ist schnell, rapide, also ich laufe schnell mit Curas rapide. Und automate ist also, das geht automatisch. Und dann als nächste Regel, dann gibt es so ein Akkusativ, also die vier Fälle. Das heißt, der erste Fall ist unbezeichnet, wie im Deutschen. Der zweite Fall ist mit der Vorsilbe D, mit dem Vorwort D. Also, und der Dativ, der dritte Fall mit all. Und der Akkusativ, also das direkte Objekt der Zeitwörter, hat eine Endung N.
Mhm.
Jetzt kann es aber sein, bei der Mehrzahl, dass zwischen dem A und dem N oder zwischen dem O und dem N oder noch ein J steht, um da die Mehrzahl auszudrücken. Das J ist also die Mehrzahl. AJ oder EJ alleine ist der Nominativ Mehrzahl, das andere wäre Akkusativ Mehrzahl. Und dann gibt es noch hauptsächlich für die Umstandswörter, aber manchmal auch für Hauptwörter, auch in Verbindung mit Eigenschaftswörtern, diesen Richtungsakkusativ. Das heißt also, kie bedeutet wo und kien bedeutet wohin.
Mhm.
Und tie ist dort und tien ist dorthin. Aber auch Telefone heißt also nicht nur telefonisch, sondern als Ortsbestimmung auch beim Telefon.
Mhm.
Und zum Telefon heißt dann Telefonen.
Ja.
Ich kann diese Richtung aber auch mit dem Hauptwort ausdrücken, dass ich sage, ich gehe Telefonon.
Mhm.
Ich gehe zum Telefon.
Ja.
Und wenn ich jetzt sage, das blaue Telefon, muss ich sagen, mi iras bluan Telefonon, weil das Eigenschaftswort und das Hauptwort, wie immer, In diesen beiden Fällen mit dem Mehrzahl und mit dem Akkusativ gleichgeschaltet werden. Und dann die Zahlwörter, die sind unverändert, aber man kann Anhängsel hinsetzen. Mit dem Anhängsel A wird das dann ein besitzanzeigendes Zeitwort, also mi ist ich und mi ja heißt mein. Wenn das jetzt im Nominativ sein soll, dann heißt es mian. Und wenn das mehrere Dinge sind, dann ist es mi jai in der Benennung und mi jain im Akkusativ. Und diese, das funktioniert dann praktisch, also das besitzanzeigende Pronomen funktioniert in somit praktisch wie ein Adjektiv. Und wenn man also statt dem A ein on dran setzt, dann ist das das Teil. Also duon ist der halbe Teil, also die Hälfte. Und dann, wenn man ob dran setzt, dann ist es die Vervielfältigung, also triope, also wäre dreifach gemoppelt. Und
Trioble, ne?
Triople und Triope, ach ja, zu dritt, genau. Das
ja, gut.
Verwechselt man leider.
Ja, das geht darum, liebe Hörer und Hörer, wenn wir Einzelheiten bringen. Insgesamt sind es nur 16 Regeln und wir versuchen mal ganz kurz darauf hinzuweisen, es gibt nicht mehr als 16 Regeln. Und die sind hier so ein bisschen erläutert. Wie viel hast du noch, Stefan?
Ja, was die Wortendungen angeht, bin ich fast fertig. Dann oble als Endung ist Vervielfältigung, genau, also das wird fünffach hergestellt, so in der Richtung. Und wenn man ein O anhängt an das Zahlwort, dann ist es die 1, die 2, die 5 und solche Sachen.
Ja, als Beispiel kann,
ja,
Trioplesses, kann man das sagen, René?
Ja, selbstverständlich.
Trioplesses ist das
dreifach 5, dreifach 6.
Ja. Trioplesses ist das Dekok oder noch einfacher. Duople tri ist das Ses. Das heißt, 2 mal 3 ist 6.
Ja.
Ja, das kann man rechnen.
Ja. Statt dem Mal wird da Fach gesagt. Zweifach 3. So, ne?
Ja, ja.
Und dann haben wir noch die Präpositionen, die gehen also immer mit dem Nominativ, das heißt also nicht wie im Deutschen mit Dativ, mit Akkusativ, mit Genitiv, sondern die sind immer mit Nominativ, also das nachfolgende Eigenschaft oder Hauptwort ist, hat keine Endung.
In der Regel heißt das also, der dritte und vierte Fall wird immer durch Präpositionen ausgedrückt, das Hauptwort, das Stammwort ändert sich nicht.
Ich habe ja nicht einmal die Präposition bei, also die Präposition habe ich ja an sich schon, damit nicht, so wie man inmitten des sowieso, ne? Da hat man ja im Deutschen eigentlich zwei Präpositionen, wenn man das so auflesen würde. Da wäre ja inmitten von dem sowieso, ne?
Ja. Jetzt mal eine kurze Frage. René hat gerade die CD gezeigt. Wollen wir erst jetzt unterbrechen oder willst du das erst zu Ende machen?
Machen wir die Verben noch extra nachher.
Machen wir bitte. Erstmal Musik.
So, wenn das so gut ist, den dritten Titel singen, wie der heißt, heißt es, steht auf der CD.
Und eine schöne frohe Weihnacht wünschen wir. bei 20 Grad Kälte nur noch 3 Tage Zeit. Ich will der beste Vater der Welt sein, darum bin ich zu allem bereit.
Ja, also jetzt die Verben, die, also die Zeitwörter, sie haben also zum einen eine Grundform, ja, so wie das im Englischen so schön bekannt ist, wie to go oder to play. Dieses go und play sind die Grundformen im Englischen, auch das Esperanto hat seine Grundformen, und anstatt eines Wortes davor ist im Esperanto nur die Anhängsel, und diese Anhängsel, die können sein, entweder A oder I oder O, und diese drei, das A bedeutet dann Gegenwart, das I bedeutet dann Vergangenheit und das O bedeutet dann Zukunft. Dann, was noch kombiniert dazu sein kann, das ist das S, das bedeutet dann die aktiven Verben. Das andere, was noch dazu sein kann, ist das T, bedeutet dann die passiven Verben. Und das andere, was noch dazu sein kann, das ist das NT, das ist für das Mittelwort der Gegenwart.
Mhm.
Das heißt eigentlich nicht Mittelwort der Gegenwart, sondern Mittelwort aktiv.
Ja.
Und das ist auch verbunden mit entweder Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft.
Mhm.
Und das Mittelwort passiv, das ist eben mit dem T gemacht,
wird zu kompliziert,
mit den Zeiten. Und dann noch mit US, das wäre die Bedingungsform, und mit U die Wunschform.
Ja.
Und die I-Endung ist der Infinitiv,
ja,
die Grundform.
Dann mache ich mal ein Beispiel, einfach mit Gehen. Im Gehen heißt Iri im Esperanto. Das ist die Grundform oder der Infinitiv, wie wir sagen. Ne? Und jetzt die Gegenwart. Iras heißt ich gehe. Mi Iras. Oder jetzt, wie Stefan das erklärt hat, mit Iris, ich ging. Oder Iros, ich werde gehen. Da sehen Sie immer das S am Ende und dazwischen die Buchstaben A, I und O. Das war also nur eine ganz kurze Erklärung. Iri, die Grundform, Iras, Iris, Iros als Beispiel. Noch was, Stefan?
Ja, das war jetzt die erste Hälfte der Regeln, die also die Wortendungen vor allem betrifft.
Mhm.
Und jetzt die Regeln für die Anwendung. Also die Aussprache, es ist nicht wie im Deutschen, dass man zh für sch oder zh für ch oder irgend solche Sachen. Sondern eine Schreibung hat eine Aussprache und rückwärts, und der betonte Vokal, der betonte Selbstlaut, ist immer der zweite vom Wortende her gezählt und es hat aber da keinen Einfluss, ob jetzt da Endungen dran sind. Immer das Wort, wie es da ist. Ob mit oder ohne Endung, das, Wort, das fertige Wort, wie es da ist, der zweite Vokal von hinten ist der betonte.
Ja, und diese Wörter, die es da im Esperanto gibt, die Schreibweise und die Aussprache, die stimmen sehr genau überein. Es gibt nämlich für die Aussprache der einzelnen Buchstaben Regeln und diese Regeln gelten immer für alle Wörter, auch wenn Fremde mit in die Sprache hineingenommen werden, werden sie angepasst. Also die Ausspracheregeln, ne?
Ja.
Da hat die Betonung gehört dazu. Und zum Beispiel ein längeres Wort, wo die Betonung dann kommt. Zum Beispiel, ich habe hier heute vorgelesen, das grüne Saxophon, La Verda Saxofono. Da hören Sie immer auf der vorletzten Silbe bitte betont. Verda Saxofono.
Ja, und wenn ihr Saxophon vergrößern will, ein Riesensaxophon, ja, heißt das Saxofonego.
Ja.
Dann ist das der betonte Vokal plötzlich nicht mehr das O vom Saxophon, sondern das E vom Ego.
Ja.
Weil es da ja wieder der zweite Vokal vom Ende des Wortes
ist. Oder ein anderes bekanntes Wort, der Vater, Patro. Und die Mutter heißt dann Patrino. Da wandert dann auch wieder die Betonung auf die vorletzte Silbe. Gut. Noch welche Regeln?
Ja, freilich haben wir noch was. Die Präpositionen. Also sowas wie hinter, vor, dann, zum und das Zeug, die haben jeweils eine Bedeutung. Also nicht wie im Deutschen, dass so manche verschiedene Bedeutungen haben. Und es gibt eine Präposition, die, wenn man nicht weiß, was, dann nimmt man das. Also jela tria horo heißt also um 3 Uhr. Ne?
Ja.
Weil man kann ja nicht das um, das ist ja eigentlich drumherum und das hat ja mit kann passt nicht.
Gut.
Ne?
Das ist
und
eine,
dann, habe schon noch ein paar.
Och, nee.
Dann also doppelte Negation gilt positiv wie im Deutschen.
Ja,
dann das wohin habe ich schon. Bei zusammengesetzte Wörter sind eigentlich wie auch wie im Deutschen, also Wortformo oder Wortoformo ist dann egal, man kann also das O von der Endung des vorhergehenden Wortes weglassen. Und welche Wörter da zusammengesetzt werden, das ist egal. Nur die Endungswörter, die kommen auch immer nur am Ende raus.
Gut.
Und dann Fremdwörter, hast du schon gesagt, werden angepasst.
Ja.
Und Apostrophen kann man setzen wie bei uns.
Gut.
So, jetzt haben wir es.
Ja, liebe Hörer und Hörer, das war mal ein kurzer Überblick über die 16 Regeln. Und das ist gar nicht so einfach, das hier übers Radio zu machen. Wenn man die aufgeschrieben sieht und die Wörter dazu, ist das natürlich viel klarer, ne? Ja, das ist einleuchtender. Und vielleicht haben wir es auch zu kurz oder auch zu lang gemacht. Das wissen wir nicht so genau. René, haben wir noch Zeit bis zur nächsten Musik? Oder
wir machen jetzt Musik und dann erzählen wir ein bisschen was zur Esperanto-Geschichte.
Ja, über Mecklenburg, gut.
Ja. So, ich habe die CD gewechselt, jetzt kommt ein Titel von Wenk Gemüre. Er hat ein knallrotes Gummiboot, das passt ja fast.
Nur das ist
das Sommer. Schon Sommer.
Kolumbus und hat sogar eine Wacht. Vor den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt er mich vor jeder Fahrt. Das Küssen am Boot ist verboten. Ich sage dir auch warum. Das Boot ist eine Konstruktion, die kippt beim Küssen um. Thank you.
Liebe Hörer und Hörer, Sie hören auf NB Radio Treff die Sendung Esperanto-Welle, die Sie einmal im Monat hören, mit dem Thema ganz allgemein zu Esperanto und das zweite Mal im Monat immer zu bestimmten ausgewählten Themen. Aber in diesem Mal Monat gibt es bloß eine Sendung, die wir Mitte des Monats wiederholen. Und heute wollen wir etwas zur Esperanto-Geschichte, besonders in Mecklenburg-Vorpommern, sagen. Aber kurz davor zur Einlage möchte ich nochmal sagen, Esperanto gibt es seit 1887. Dort hat damals Herr Samenhof in Warschau ein kleines Heftchen veröffentlicht, erst in Russisch, dann in Polnisch, in Deutsch und in Französisch, glaube ich. Vielleicht auch später noch in Englisch.
Und dieses kam ein Jahr später.
Ja, und das kleine Heftchen hat er dann verschickt an alle möglichen Leute in Europa und es kamen auch bald Reaktionen und aus diesem Heft heraus hat sich seitdem die Sprache entwickelt. Das war natürlich nicht nur ein Heft, da ist natürlich mehr dazugekommen.
Dann die Version, wann die Sprache...
Ach, das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Also damals ist das durch die russische Zensur gegangen. Das war ja noch Zarenreich. Der Teil Russlands, Polens gehörte damals zum Zarenreich. Und wir wollen aber etwas heute noch berichten, René wird sich da drum bemühen und wir werden vielleicht auch mit etwas dazu sagen, zur Esperanto-Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern. René, wann hat denn das mal begonnen hier im Norden?
In Mecklenburg-Vorpommern ging es nach einer Chronik von Ralf Kruse aus Schwerin 1905 richtig los.
Aha. Ja. Ja, kannst du noch ein bisschen mehr erzählen jetzt?
Die erste Esperantistin war Marie Hankel aus, wohnte 1905 in Schwerin.
Das ist so lange.
Sie war aber nicht die einzige Esperantistin zu der Zeit, sondern auch Gotthilf Selin wurde zur selben Zeit aktiv. Sie zog dann nachher zu ihrer Tochter nach Dresden. Marie Hankel zog dann nach Dresden zu ihrer Tochter, während der Gotthilf Selin weiter aktiv blieb.
Sein Ansprechpartner ist das Mikrofon und nicht Werner.
Ja, das waren also die beiden ersten Esperantisten. Weiterhin war noch ein Herbert Höveler, aktiver Esperantist in England allerdings dann. Er war von Deutschland weggezogen. Den haben wir hier noch. Dann gab es ab 1908 eine Rostocker Gruppe mit vielen Leuten. Ich muss ein Bild tun. 1909 waren dann auch noch Studenten aktiv.
Zu leise.
Weißt du auch noch was?
Ne, das ist doch noch nicht alles.
Nein. 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wurden dann die Arbeit der Esperantisten aktiv. Diese konnten wesentlich bis 1932 aktiv sein, denn ab 1933 wurde Esperanto, ja, war es nicht mehr möglich,
zu
betreiben. Erst wurde der Deutsche Esperanto-Bund gleichgeschaltet, wie man damals sagte, und ab 1935 war dann sämtliche Betätigung dann komplett.
Die Nazis haben damals den ihnen unangenehmen oder nicht genehmen Einrichtungen, Vereinen und allen möglichen, die aber die Möglichkeit gegeben, sich selber aufzulösen. Wenn sie das nicht getan haben, wurden sie liquidiert oder einfach geschlossen. Und man hat ihnen dann auch alles weggenommen. Da haben die Esperantisten und viele anderen Vereine natürlich selber ihre Vereine sozusagen aufgelöst. Damit konnten sie dann auch garantieren, dass ihre Materialien, die sie hatten, nicht einfach beschlagnahmt wurden, sondern sie konnten sie behalten und eventuell auch verstecken. Und viele haben das über diese Zeit gerettet.
Und wir noch was gefunden im Buch.
Ja,
bitte? Wir hatten ja vorhin die Fahne erwähnt in Güstrow.
Ja.
Diese wurde 1933, einen Tag nach dem Reichstagsbrand, versteckt.
Aha.
Das steht da auch noch drin. Ne?
Da sollte nämlich eine Hausdurchsuchung bei demjenigen, wo die war, stattfinden. Die müssen das irgendwie mitgekriegt haben und haben sich schnell versteckt.
Ja, und Esperanto war dann also damals seit der Mitte der 1930er Jahre in Deutschland verboten. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches haben wir im Bereich der damals SBZ, der sowjetischen Besatzungszone, auch nicht die Erlaubnis gehabt, ne, Esperanto weiterzuführen.
Hier ist noch was. Ja, bitte. 1942 gab es dann ganz kurz eine illegale Esperanto-Gruppe im Gefangenenlager für Kriegsgefangene bei Neubrandenburg. Der Leiter davon war ein polnischer Offizier.
Ja, das war das Offizierslager in Fünf Eichen. Ja.
Ja. Ja. Nach dem Krieg waren ganz kurz Esperanto-Aktivitäten von 45 bis 48. Danach war wieder Verbot.
Ja, ja, da war dann das Verbot, das sich dann in den 1960er Jahren so langsam aufgelöst hatte. Damals hatte man gesagt, wir erlauben den alten Genossen, die auch den alten Arbeiter und anderen Esperanto-Freunden, sich doch wieder zu treffen und Esperanto durchzuführen. Das haben sie natürlich ausgenutzt und haben den Esperanto-Betrieb wie ganz normal aufgenommen und auch weitergegeben, haben es also auch Jugendliche.
Offiziell war ja von 49 bis 64 verboten, mehr oder weniger. Aber die Leute haben trotzdem organisiert und zwar in kleinen Gruppen. Zum Beispiel 56 gab es die Gruppe in Schwerin.
Ja,
dann ab das im selben Jahr hat auch der Nafenich, der jetzt leider nicht da ist, angefangen, sich mit Esperanto zu befassen und so weiter. Dann ab 57 hat Dr. Blanke Esperanto gelernt und so weiter. Also gab es schon, bevor wieder zugelassen wurde, immer irgendwelche Aktivitäten.
Ja, und mit der Zulassung hat sich dann ab 1965, damals in der DDR, unser Bereich hier, Esperanto sehr schnell entwickelt. Ja. Wir haben einen sehr großen Zulauf gehabt und viele Jugendliche und auch ältere Leute, nicht nur Jugendliche, sondern auch die Eltern, haben Esperanto gelernt. Und aus Neubrandenburg wissen wir, dass wir das damals über die Volkshochschule gemacht. Ich bin auch über die Volkshochschule in Esperanto eingeführt worden. Viele haben dann Esperanto gelernt und haben sich mit aus dem südlichen Bereich hier zum Beispiel Tschechien, Bulgarien, Ungarn Partner gesucht, die auch Esperanto sprachen und haben dann Urlaubaustausch gemacht. Und das war eine sehr praktische Anwendung des Esperanto.
Ich habe hier noch was über 1965 gefunden, wo es wieder offiziell losgehen durfte. Also am 31.03.65 wurde in Berlin der zentrale Arbeitskreis gegründet und bereits wenige Monate später, und zwar am 2.05.65, trafen sich dann Esperantisten im Stralsund.
Ja, wir machen noch mal wieder eine Musik, was? Und dann noch mal ein paar Sätze zu Esperanto. Ich wollte noch mal kurz etwas zu Marie Hanke sagen.
Achso, soll ich jetzt Musik machen? Ja. Mal die dritte hier. Ich mache mal den dritten Titel, der zweite passt.
Ja, liebe, warten wir noch. Liebe Hörer und Hörer, wir sind zuerst von den Weihnachtsliedern Pudi zu wem übergesprungen mit dem Gummiboot?
Wenke Mühre.
Ja, Wenke Mühre. Hoffentlich nehmen Sie uns das nicht übel, dass wir mitten in den Sommer hineingeplatzt sind von den Weihnachtsliedern. Jetzt? Aber wir wollten nicht so viele Weihnachtslieder spielen.
Nein, jetzt spielen wir den Titel, er steht im Tor. Das kennen wir, glaube ich, nicht.
Ich hab mich im Leben nie für Fußball interessiert, aber im April, da ist es passiert. Da hat mich im Mondenschein ein junger Mann geküsst und nun weiß ich, was sein Hobby ist.
Sie hat sich im Leben nie aus Fußball was gemacht, aber er hat mir alles beigebracht.
Ich kenn alle Fußballregeln und bin obendrein, heute das Maskottchen vom Verein. Thank you.
Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff. Wir sind etwas bei der Geschichte, der Esperanto-Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern. Und bevor René mit seinem Arbeitskreis noch weitermacht, will ich mal kurz etwas erwähnen. Ich habe in dem Zusammenhang mal im Internet gesucht, weil er ja zuerst Marie Hankel genannt hat, die mit Esperanto in Schwerin angefangen hat in Mecklenburg. Und als ich dann Marie Hankel eingegeben habe, da kriegte ich 28.000 Ergebnisse. Ich war richtig erstaunt, weil Marie Hankel ja lebte von 1844 bis 1929. Und zum Beispiel ein Bernhard Papst, eine Familienforschung, habe ich im Netz gefunden, der schreibt dann etwas über Marie Hankel, ein Papst aus Bonn. Aber dort steht auch, Marie Hankel mit Gliederung und so weiter, sie war Esperanto-Dichterin, Organisatorin und Feministin. Und zwar am 15.12.1929 gestorben, genau am Geburtstag von Sabenhof. Der wäre nämlich damals 85 Jahre gewesen, hätte er noch gelebt.
Ja, genau. Und jetzt sind wir wieder beim anderen Teil der Geschichte. Und zwar 1965 gründete sich am 15.09. ein Bezirksarbeitskreis in Rostock. Die Aktivitäten in Brandenburg konnten im Rahmen des Kulturbundes allerdings offiziell erst richtig 1971 losgehen. Stimmt's,
ja? Ja. Ich hatte ja was zu Marie Hankel gesagt und inzwischen ist es so, dass in den letzten Jahren, besonders seitdem die DDR nicht mehr da ist, doch viele Möglichkeiten ergeben haben, sich mit Unterlagen, Geschichte, wo man sonst gar nicht rankam, zu befassen, überall zu forschen, deutschlandweit oder weltweit. Und da hat Ralf Kuse und andere, die Dresdner, haben auch viel zusammengesucht über Marie Hankel, weil ja Marie Hankel mal von Schwerin nach Dresden gezogen ist und dann ihre sehr aktive Zeit in Dresden begann. Sie hat gedichtet, hat Weltkongresse besucht, kannte den Herrn Sabenhof und seine Frau persönlich und hat sich sehr für Esperanto eingesetzt. Und das haben jetzt auch viele schon, nicht viele, sondern Dresden und auch Schwerin, Marie Hankel Straßen und ähnliche Gedenkstätten für sie errichtet und viel über ihre Person zusammengetragen. Wie weit sind wir in der Zeit, René? Oh,
wir sind zu Ende ungefähr. Also für neue Sachen ist keine Zeit mehr, stimmt's?
Ja.
58. Ja. Also heißt es jetzt nur noch, Wiederholung dieser Sendung ist dann am 14.12.2011 ab 16 Uhr. Und die nächste Sendung Esperanto Welle ist denn geplant für wann?
Das steht da nicht drauf.
Nö.
Die, ja, die ist erst im Januar geplant. Den Termin habe ich noch nicht festgelegt, aber es ist in der Regel der erste Donnerstag im Januar.
Aha, dann müssen wir das nochmal irgendwie
machen. Ja.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Lilling.
Arvoin, siis lannu.